Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Interzero, eine Tochter der Alba-Gruppe, ist eines der größten Recycling- und Sortierunternehmen Deutschlands. Über die Sortieranlagen von Interzero laufen ca. 30% der Leichtverpackungen. Das heißt konkret, jeder dritte gelbe Sack wird über diese Anlagen sortiert. Wir sprechen heute darüber, worauf es ankommt, wenn man eine gute Recyclingfähigkeit von Verpackungen erzielen möchte und ob das chemische Recycling eine echte Alternative zum mechanischen sein kann. Des Weiteren erfahren wir, wie sicher Rezyklate in der Wiederverwendung sind. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Katharina Müller begrüßen, Packaging, jetzt muss ich aufpassen, schwieriges Wort, Recyclability Consultant bei Interzero. Katharina, danke, dass du heute Gast in unserem Podcast bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung.
Du hast gerade gemerkt, ich bin schon ein bisschen über dieses Wort gestolpert. Wenn du uns vielleicht noch mal ein bisschen näher bringst, wie bist du zu Interzero gekommen und wie kam es dazu, dass du eine Leidenschaft, wenn man so nennen kann, für das Thema Müll oder auch Wiederverwertung, Recycling entwickelt hast?
Ja, also ich kann auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass du da über den Begriff gestolpert bist. Also aber an sich, ich kann ja mal ganz vorne quasi anfangen. Also ja. Ich habe Green Business Management studiert an der BITS in Iserlohn. Also das war, sage ich mal, so eine Kombination aus BWL mit alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und da war dann, damals hatten wir ein Modul und da ging es um das Thema Cradle to Cradle, also das Cradle to Cradle Konzept. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Also das ist vom Professor Braungart und da geht es quasi darum, Produkte von Anfang an so zu entwickeln, dass sie halt wiederverwertet werden können. Und das war für mich quasi so der Anfang von vom Ganzen. Und dann hatte ich damals da halt auch dann mein Praktikum gemacht, also für 6 Monate, habe meine Abschlussarbeit darüber geschrieben und dann hatte ich auch ein Praktikum beim Grünen Punkt damals gemacht. Und und dann ging es quasi so weiter. Dann hatte ich halt mein Master noch an der Uni in Bonn gemacht und mich dann halt aber bewusst für ein Trainee-Programm bei Interzero dazu entschlossen, da ein Trainee-Programm zu machen und bin jetzt seit Ende 2019 in der Abteilung Made for Recycling und in der Abteilung Made for Recycling analysieren wir die Recyclingfähigkeit von Verpackungen und unterstützen Unternehmen aktiv dabei, ihre Verpackungen zu optimieren und nachhaltiger zu gestalten.
Das fand ich jetzt schon mal eine mega spannende Einführung. Vielen Dank dafür. Ich denke, für unsere Zuhörer und auch für mich wäre es zu Beginn interessant, mal aufzuschlüsseln, was bedeutet denn überhaupt Recyclingfähigkeit im Hinblick auf Verpackung? Weil man sagt so schnell, ja, das kann man recyceln, aber Recycling ist ja ganz fein abgestuft. Und deshalb, wenn du uns hier vielleicht mal eine Einführung geben könntest, was bedeutet es überhaupt, wenn etwas recyclingfähig ist?
Ja, der Begriff wird auf jeden Fall viel diskutiert und das Problem ist es eigentlich, dass es so keine allgemeine Definition gibt und jeder darunter halt irgendwie was anderes definiert. Und auch wenn man jetzt in den Supermarkt geht, findet man halt auf vielen Verpackungen Claims 100% recyclingfähig. Also erstmal, was man sagen muss, dass auch wenn wir die Verpackung auf ihre Recyclingfähigkeit bewerten, ist es erstmal wichtig, die komplette Verpackung zu bewerten und nicht nur einzelne Komponente. Mhm. Weil man hat halt oft, sage ich mal, wenn man jetzt so eine Verpackung hat, da ist dann so ein PET-Blister. Und auf der Rückseite ist halt so eine Pappschale, dann steht halt auf der Pappschale 100% recyclingfähig, aber der PET-Blister, sage ich mal, kann halt nicht recycelt werden. Und das ist dann natürlich, sage ich mal, für den Endkonsumenten dann halt auch oft schwierig zu bewerten. Und deswegen sagen wir halt erstmal, okay, die gesamte Verpackung muss betrachtet werden. Und wenn wir die Recyclingfähigkeit einer Verpackung bewerten, schauen wir uns den kompletten Produkt oder den Verpackungs-Afterlife halt an. Also von der Erfassung bis zur Sortierung und bis zum Recycling. Und dann ist es halt da wichtig, dass eigentlich die Materialien zurückgewonnen werden können. Also dass auch nicht unbedingt aus den Materialien oder aus einer Verpackung wieder eine Verpackung werden muss, sondern es ist halt wichtig, dass man halt die Stoffe zurückgewinnt oder die Materialien, um dann halt ein gutes Rezyklat herzustellen.
Heißt 100% recyclingfähig auch, dass ich zum Beispiel ein Produkt nur downcycle? Also dass es in seiner Recycling, in der Bemühung, das zu recyceln, eigentlich schlechter wird?
Ja, also wir haben jetzt auch bei unserer Bewertungsmethodik haben wir uns bewusst dagegen entschieden, mit Prozenten zu arbeiten, weil halt auch für den Endkonsumenten ist es halt oft sehr schwierig, okay, was bedeutet halt 100% oder was bedeutet 80% recyclingfähig, sodass wir halt gesagt haben, okay, wir geben die Recyclingfähigkeit wie so ein Notensystem von 0, also von 0 bis 20 Punkte, also von ungenügend bis halt, sag ich mal, sehr gut. Genau, das ist das, wofür, wie wir halt die Recyclingfähigkeit ausgeben, weil wir glauben, dass das halt besser verständlich ist für den Endkonsumenten.
Wir haben ja ganz verschiedene Branchen, die alle Verpackungsmittel benutzen. Und kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick geben, welche Branchen tun sich denn noch schwer, wenn es auf das zu dem Thema Recycling kommt? Und was sind vielleicht auch Branchen, wo das Thema Recycling schon in Fleisch und Blut übergegangen ist?
Ja, da merkt man auf jeden Fall große Unterschiede. Auch jetzt die Unternehmen, die uns kontaktieren, das sind meistens dieselben Branchen, die da auf uns zukommen. Und wir haben auf jeden Fall viele Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, weil da halt auch einfach natürlich der Endkonsument sehr sensibilisiert ist für das Thema und da halt auch einfach die Auswahl riesengroß ist von der, also die Vielzahl an Verpackungen, die es da halt gibt. Wenn man jetzt einen Käse kaufen möchte, dann gibt es da halt zig Verpackungen. Und da kann der Endkonsument dann halt bewusster sich für eine recyclingfähige Verpackung halt entscheiden. Außerdem ist es halt auch so, dass mittlerweile der Handel das vorgibt. Also ein Unternehmen kann je nachdem nur in den Handel liefern, wenn es halt eine recyclingfähige Verpackung vorweisen kann, sodass da halt auch einfach der Druck natürlich nochmal viel größer ist auf diese Unternehmen. Und wo aktuell eigentlich weniger passiert, aktuell noch, ist halt wirklich der Pharma-Bereich. Und da gehen wir eigentlich so davon aus, dass es im Großen daran liegt, dass natürlich erstmal der Endkonsument, für den ist das Produkt hier halt am wichtigsten. Und da ist weniger die Vielzahl an Produkten. Also er kann sich da jetzt nicht aktiv dann halt irgendwie für eine nachhaltigere Verpackung entscheiden. Und außerdem ist es halt auch so, dass er da nicht in einen Shop geht oder in, sag ich mal, in den Handel und greift halt ins Regal, sondern er geht halt zur Apotheke und da wird ihm dann halt, sage ich mal, das Produkt dann halt ausgehändigt, sodass er sich da halt nicht bewusst dann halt für eine nachhaltige Verpackung entscheiden kann, sodass hier halt auch einfach der Fokus aktuell noch mehr auf dem Produkt liegt als auf der Verpackung. Genau.
Im Intro habe ich schon erwähnt, dass das meiste, was ihr wahrscheinlich recycelt, Leichtverpackungen sind, wie zum Beispiel eben das, was auch der Endnutzer in seinen gelben Sack reinpackt. Könntest du uns nochmal eine Aufschlüsselung geben? Wie sieht gerade der ganze Wiederverwertungsmarkt so aus? Was hat man prozentual vielleicht an Papier und Pappe? Was hat man an Glas und was hat man auch an Kunststoffen?
Also wenn man sich jetzt den gelben Sack anschaut, also was eigentlich ein trauriger Trend ist, was aktuell halt immer mehr zunimmt und was halt auch uns als duales System vor die große Herausforderung stellt, das dann letztlich recyceln zu können oder hochwertig recyceln zu können, sind halt auch diese Papierverbunde, die jetzt halt total zunehmen, weil auch der Endkonsument einfach der Meinung ist, okay, Papier ist einfach die bessere Lösung im Vergleich zu Kunststoff. Ja. Und das nimmt natürlich der Markt auf und viele Unternehmen bringen dann halt Verpackungen in den Markt, die halt dann papierverbunden sind. Also eine Papierverpackung, die halt dann noch eine Kunststoffbeschichtung hat. Und sowas findet man tatsächlich aktuell halt sehr viel im gelben Sack. Und was halt für uns tatsächlich uns vor große Herausforderungen stellt, das dann letztlich zu recyceln. Weil gerade halt diese Verbunde sind halt schwierig dann halt aufzulösen. Und aber tatsächlich findet man das aktuell sehr viel.
Okay. Das heißt, Glas spielt bei euch eher eine untergeordnete Rolle?
Also Glas landet ja erstmal nicht bei uns halt im im gelben Sack. Aber wir bei uns in der Made-for-Recycling-Abteilung bewerten wir die Recyclingfähigkeit von allen Verpackungen, also auch Glas. Wobei beim Glas hat man halt weniger große Herausforderungen, die recyclingfähig zu gestalten. Also da ist es halt oft einfach schon so, dass wir eine Recyclingfähigkeit gegeben haben. Und es kommen ja auch Unternehmen auf uns zu, die halt aktiv ihre Verpackung optimieren möchten, weil wir geben ja halt auch immer Handlungsempfehlungen im Anschluss an eine Analyse, wie halt die Verpackung verbessert werden kann. Und bei Glas gibt es da halt eigentlich ja wenig Optimierungsbedarf, sodass wir da halt ja einfach weniger Analysen im Glasbereich haben und mehr im Kunststoff- und Papierbereich.
Wenn wir uns jetzt mal so die Kette anschauen, also ich entpacke hier, ich habe mir was gekauft, packe das aus, dann stecke ich den entstandenen Müll in meinen gelben Sack, stelle den am besagten Tag vor die Haustür, die Müllabfuhr kommt, hol den Sack ab, der landet dann bei euch in so einem Sortierwerk. Was passiert in dem Moment, wo der gelbe Sack auf den Haufen geschmissen wird, sage ich mal, bei euch im Werk?
Ja, also ich kann ja jetzt die ganze Sortieranlage einmal vorstellen. Dauert ungefähr 5 Minuten. Aber im Grunde ist es halt dann eigentlich so, dass ja erstmal wird halt alles auf so einem großen Haufen tatsächlich geworfen. Und dann kommt halt so ein Radlader, der wirft es dann halt auf so ein Förderband. Und dann werden natürlich erstmal die gelben Säcke geöffnet, weil die sind ja die Verpackungen halt im gelben Sack halt verpackt. Und dann werden die halt auf diesem Förderband verteilt. Und dann gibt es so ein großes Trommelsieb, da werden die halt erst nach den Größen sortiert und dann fängt quasi die Sortierung nach der einzelnen Fraktion an. Und da gibt es dann halt einen Wirbelstromabscheider, der Aluminium raussortiert, dann ein Magnet, der halt die ganzen Metalle rauszieht und hauptsächlich findet man aber also NIR-Scanner, Nahinfrarotscanner auf unseren Sortieranlagen. Das ist die Technologie, mit der Kunststoffe sortiert werden. Und die Technologie funktioniert so, dass halt das Infrarotlicht auf das Material stößt und je nachdem, wie das Licht halt reflektiert wird, erkennt der NIR-Scanner, um was für ein Material es sich handelt und sortiert dann die Verpackung aus oder halt auch nicht. Und ja, und am Schluss haben wir dann ungefähr, ja, 11 bis 13, je nachdem, das kann halt auch immer variieren, was für eine Sortieranlage wir haben, Fraktionen, in die halt dann sortiert wird. Und diese Ballen werden dann halt an die Recycler weitergegeben.
Was würdest du sagen, ist so eine Sache, die ihr ganz oft im gelben Sack findet, die da überhaupt nicht reingehört und wo ihr dann richtig Probleme bekommt, die rauszusortieren?
Wir haben auch viele Videos von so Sortieranlagen und da sieht man eigentlich schon, was ein großes Problem ist. Und tatsächlich haben wir öfter dann halt noch so alte Videokassetten auf unseren Sortieranlagen. Und wenn man bei diesen Videokassetten, da ist ja dieses ganze Filmband halt da drauf. Und wenn das dann halt sich einmal so komplett so lang zieht auf der Sortieranlage, dann hat man halt so ein ganz langes Band. Und das ist tatsächlich sehr störend auf so einer Sortieranlage. Aber man findet tatsächlich alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, landet bei uns auf der Sortieranlage. Und was natürlich ein sehr, sehr großes Problem ist und was dann halt auch schon mal zu Bränden führt, sind ja tatsächlich halt Lithium-Ionen-Akkus, die halt der Endkonsument in die gelben Säcke schmeißt, weil es halt ja erstmal aus Kunststoff ist ja außen drum. Und wenn die dann halt, sage ich mal, zerkleinert werden, innerhalb des Prozesses, dann können natürlich Brände entstehen und das kann sehr problematisch sein.
Das ist ja jetzt so das mechanische Recycling, das wir gerade besprochen haben. Neben dem mechanischen Recycling gibt es ja auch noch das chemische Recycling. Hier ist es, soweit ich es weiß, ja der Ansatz, okay, wir wollen ja zum Beispiel Additive, die in den ganzen Polymeren, also in den ganzen Kunststoffen drin sind, wollen wir rauslösen, dass wir eben nicht unser graues Rezyklat bekommen, sondern dass wir fast neuwertigen Kunststoff eben haben, der eigentlich einem neu gewonnenen Kunststoff nichts mehr nachsteht. Und hier die Frage an dich, wie weit sind wir denn schon, was das chemische Recycling angeht? Ist es eine gute Alternative und macht man da schon wirklich Fortschritte?
Ja, also da gibt es tatsächlich viele Entwicklungen in dem Bereich und auch Intersero bzw. die Alba Group engagiert sich da. Und wir sehen das jetzt nicht unbedingt halt als Alternative, das chemische Recycling, wann halt auch nicht alles, sage ich mal, damit zurückgewonnen werden kann und in die Einzelteile wieder zurückgeführt werden kann, sondern auch das chemische Recycling hat halt seine Grenzen. Und hier ist es so, dass wir, also es gibt halt, sage ich mal, bestimmte Materialien, die sich damit halt, die sich für das chemische Recycling eignen. Und ja, deswegen sehen wir es halt, sage ich mal, eher als Ergänzung zum mechanischen. Aber das mechanische Recycling wird halt immer noch, sage ich mal, an erster Stelle stehen. Nur das chemische Recycling bietet auf jeden Fall halt Möglichkeiten der Ergänzung. Und genau, jetzt ist es ja halt auch so, dass aktuell gibt es noch einige Probleme beim chemischen Recycling. Also es ist ja sehr energieintensiv beispielsweise. Und bisher war es ja auch so, dass das halt nicht auf unsere Quoten, also wir müssen ja Recyclingquoten erfüllen, eingezählt hat oder zugezählt hat. Und ja, jetzt gibt es ja, sage ich mal, im neuen Koalitionsvertrag ist da jetzt sowas geschrieben, wo gegebenenfalls sich das dann halt ändert, also dass halt auch das chemische Recycling auf unsere Quoten einzählt. Aber das ist jetzt halt noch nichts, was, sage ich mal, final ist. Und wir glauben aber, wie gesagt, an das chemische Recycling und sind gespannt, wie das da halt weitergeht in dem Bereich.
Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt gewisse Vorgaben, Ziele und Quoten, die auch von Gesetzesseite, also von der Regierung her kommen. Und es gibt ja das Verpackungsgesetz, die Abkürzung dafür ist Verpack-G. Was sind denn da so ausgeschriebene Ziele und Quoten, was Kunststoffverpackungen in den nächsten Jahren eben erfüllen müssen, was muss recycelt werden? Also was fasst dieses Verpack-G zusammen, was wir in den nächsten Jahren eben erreichen müssen?
Genau, also das Verpackungsgesetz hat ja schrittweise die Quoten sozusagen erhöht für einzelne Jahre und jetzt im nächsten Jahr sind die halt auch wieder dann erhöht worden. Also beispielsweise bei Kunststoffverpackungen müssen wir halt dann eine Recyclingquote von 63% erreichen. Und ja, das stellt auf jeden Fall die dualen Systeme vor große Herausforderungen, weil wir halt auch einfach Probleme haben mit dem Eingangsmaterial, dass das halt einfach immer noch, sage ich mal, nicht so gut ist. Und hier gibt es natürlich uns, die Abteilung Made for Recycling, die dann halt.
Kann ich da kurz einhaken, wenn du, wenn du davon sprichst, wir müssen diese Ziele erreichen, heißt es, dass wir das als ganze Gesellschaft, als Land erreichen müssen oder dass ihr das als Unternehmen erreichen müsst?
Wir als Unternehmen müssen das erreichen. Also die dualen Systeme haben halt bestimmte Recyclingquoten, also das, was quasi bei uns reinkommt, muss halt entsprechend verwertet werden und da müssen wir halt dann Nachweise vorlegen, dass wir das halt so und so recycelt haben. Aber umso schlechter natürlich das Eingangsmaterial ist, umso größer ist für uns dann halt letztlich die Herausforderung, das halt auch entsprechend hochwertig zu recyceln, das Material. Und deswegen ist es halt ja, unser besonderer Ansporn hier halt, das Eingangsmaterial zu optimieren. Und deswegen unterstützen wir halt die Unternehmen dabei, ja, ihre Verpackungen recyclingfähiger zu gestalten. Es gibt ja halt auch diesen Paragraphen 21, der halt auch mit dem Verpackungsgesetz veröffentlicht wurde, der auch die dualen Systeme, also der quasi formuliert, dass die dualen Systeme Anreize, finanzielle Anreize schaffen müssen, dass halt innerhalb der Lizenzentgelte recyclingfähige Verpackungen beispielsweise ja, weniger Lizenzentgelte zahlen müssen. Und ja, das, da gibt es auf jeden Fall halt viele Entwicklungen beziehungsweise Anreize halt in diese Richtung. Jetzt wird halt auch über so ein Fondsmodell, das wurde halt auch in diesem Koalitionsvertrag jetzt auch nochmal aufgeschrieben, dass halt gegebenenfalls es so ein Fondsmodell geben wird, in dem dann halt, sage ich mal, recyclingfähige Verpackungen belohnt werden. Und ja.
Belohnt werden heißt, dass ich, wenn ich jetzt als Unternehmen auf euch zukomme, sage, ich habe hier diesen Abfall und ihr nehmt den dann an und wird er dann von euch belohnt, dass ihr eben damit eben wieder Geld verdienen könnt oder wer wird hier wo belohnt? Das wäre noch eine Frage, die mich auch persönlich interessiert.
Nee, also wie genau das Fondsmodell ausgestaltet sein wird, ist jetzt noch nicht konkret.
Okay.
Aber es wird so sein, dass, sage ich mal, Unternehmen zahlen erstmal dann halt ein und wenn eine Verpackung recyclingfähig ist, nachweislich, dann bekommt halt das Unternehmen wieder Geld zurück.
Okay.
So wird es halt ungefähr sein.
Wir hatten schon mal am Anfang dieses Notensystem erwähnt, auf das ihr zurückgreift, um eben die Recycelfähigkeit von so einer Verpackung zu bewerten. Wie läuft denn so eine Verpackungsbewertung bei euch ab?
Also bei uns ist es eigentlich so, dass wir immer Muster brauchen von unseren Kunden. Also wenn wir eine Kunststoffverpackung analysieren, brauchen wir halt 4 Muster. Und bei Papier brauchen wir 250 Gramm, weil Papier wird nach der PTS-Methodik analysiert. Und ist halt nochmal ein ganz anderes Verfahren als natürlich bei Kunststoff. Und wir haben halt auch unser eigenes Kunststoffkompetenzzentrum, in dem wir dann halt die Kunststoffverpackungen auf ihre Recyclingfähigkeit bewerten. Also wir schauen halt wirklich sehr tief halt in die Verpackung rein, finden dann halt auch die einzelnen Spezifikationen heraus, also welche Materialien verwendet wurden. Wir haben halt auch in unserem Labor einen Nahinfrarotscanner stehen. Also wir legen die Verpackung halt 10-mal auf dieses Band und schauen dann halt, welches Material erkannt wird, ob das Zielmaterial, also das ist immer das Material, was beispielsweise, also was mengenmäßig am meisten vorkommt, sollte natürlich eigentlich das Ziel sein, dass die Verpackung dahin sortiert wird. Das testen wir halt auf dem Nahinfrarotscanner. Und so dauert das halt, sage ich mal, circa 4 Wochen, so eine Analyse. Und nach 4 Wochen erhält dann der Kunde einen Report, wo wir dann halt genau erklären, wie die Verpackung in den einzelnen Kriterien abgeschnitten hat. Wir sagen dem dann halt auch, wenn eine Verpackung in einem Kriterium nicht so gut abgeschnitten hat, wo das Problem war und wie er die Verpackung optimieren kann. Mhm. Und dann erhält er halt dieses Gesamtergebnis, also von 0 bis 20 Punkten. Und neben diesem Reporting erhält er dann halt auch so ein Recycling-Zertifikat. Und dieses Recycling-Zertifikat wird halt hauptsächlich im B2B-Bereich verwendet. Also das nutzen dann halt unsere Kunden, um dann letztlich beispielsweise beim Handel, das hatte ich ganz am Anfang halt einmal erwähnt, warum halt Kunden auf uns zukommen, weil sie halt das als Nachweis brauchen, weil halt beispielsweise bestimmte Handelsketten halt nur recyclingfähige Verpackungen bei sich im Markt haben wollen. Und das brauchen dann halt die Unternehmen, um diesen Nachweis zu erbringen. Und und ab 18 Punkten kann halt der Kunde dann halt auch unser Siegel aufbringen. Wir haben halt auch ein Siegel, was halt aufgebracht werden kann, wenn eine Verpackung gut oder sehr gut recyclingfähig ist. Und dieses Siegel dient dann letztlich dem Endkonsumenten, dass er quasi weiß, okay, hier handelt es sich um eine recyclingfähige Verpackung oder eine nachweislich recyclingfähige Verpackung, weil diesen Hinweis 100% recyclingfähig findet man ja halt auf sehr vielen Verpackungen. Und dass der Endkonsument hier halt einfach eine bewusste Entscheidung treffen kann, haben wir halt dieses Siegel entwickelt.
Wie sieht das Siegel aus? Kann man das als Endkunde in einem Supermarkt zum Beispiel finden?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben einen sehr guten Kunden, der uns halt auch schon sehr lange begleitet. Das ist beispielsweise die Biozentrale. Die findet man ja eigentlich, bei Rewe haben die oft so eine eigene Abteilung. Und da ist nahezu halt auf jeder Verpackung unser Siegel drauf. Unser Siegel ist, sage ich mal, so quadratisch. Und dann steht da halt in blau, es ist blau, made for recycling steht da drauf. Dann sind oben da so 2 Blätter. Und bei der Biozentrale beispielsweise oder von Unilever auf der Cremissimo-Verpackung sind wir halt dann auch drauf oder von auf der Grünländer-Verpackung sind wir beispielsweise halt auch drauf. Also da gibt es sicherlich einige Marken, die einem bekannt vorkommen, die unser Siegel bereits nutzen und die sich halt bewusst für das Siegel entschieden haben.
Den Grünländer-Käse habe ich auch schon gekauft. Und daher muss ich mal drauf achten.
Nur wegen dem Siegel.
Nur wegen dem Siegel natürlich. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Es ist ja so, du hast gesagt, das Unternehmen, das bekommt dann auch einen Report zurück, was man vielleicht noch verbessern könnte. Aber vielleicht so prophylaktisch, was kannst du denn mit für Tipps auf den Weg geben? Was sind denn so die wichtigsten Kriterien für eine optimale Recyclingfähigkeit?
Ja, da ist jetzt eigentlich die Frage, wem gebe ich den Tipp? Also den Unternehmen oder den Endkonsumenten, worauf sie achten müssen?
Den Unternehmen.
Okay. Bei den Unternehmen ist es erstmal so, dass Sie sollten auf jeden Fall eine Verpackung halt so gestalten, dass sie halt von Anfang an recyclingfähig ist und nicht erst, wenn der Endkonsument bestimmte Komponenten voneinander abtrennt. Also da haben wir ja beispielsweise den 3K-Becher, wo wir dann halt eine Pappbanderole um den Becher drumherum haben und dann halt einen Kunststoffbecher und dann noch eine Aluminiumplatine obendrauf. Und erst, wenn der Endkonsument halt die Pappbanderole abmacht und halt auch den Aluminiumdeckel, dann ist die Verpackung halt voll recyclingfähig. Das ist halt, sage ich mal, sollte nicht das Ziel sein, weil eine Verpackung, also nicht der Endkonsument sollte quasi dafür verantwortlich gemacht werden, dass halt eine Verpackung recyclingfähig ist, sondern die Verantwortung liegt halt tatsächlich bei den Unternehmen, sodass wir halt hier immer natürlich die Empfehlung geben, okay, das sollte das Ziel sein, hier beispielsweise auf Monomaterialien zu setzen. Das ist natürlich eine Empfehlung, aber oberste Priorität ist immer der Produktschutz. Also man kann jetzt auch nicht jede Verpackung direkt auf Mono umstellen, weil man muss halt, gewisse Barrieren müssen halt verwendet werden. Aber hier unterstützen wir halt immer die Unternehmen dann natürlich dabei, trotzdem hier das Bestmögliche, die bestmögliche Recyclingfähigkeit zu erreichen. Und was natürlich auch eine Empfehlung ist, ist, dass auf sehr dunkle Farben verzichtet werden sollte, also schwarz beispielsweise, weil das ist für den NIR-Scanner dann, kann das halt schwierig sein, da die Verpackung oder das Material zu erkennen, weil hier findet dann halt keine Reflexion statt, also der Nahinfrarotscanner, das sieht dann halt so aus für den Nahinfrarotscanner, wie als würde da halt gar keine Verpackung auf dem Band liegen. Und dann kann die Verpackung halt nicht sortiert werden. Deswegen sind halt sehr schwarze oder dunkle Verpackungen beziehungsweise schwarze Verpackungen problematisch. Ja, und natürlich halt auch für das Rezyklat dann letztlich, ne? Also die Druckfarben geben ja halt über mit in das Rezyklat. Da hat man ja dieses Grau dann halt. Und das ist halt schlecht. Oder beispielsweise auch eine Verpackung, wenn wir so große Full-Body-Sleeves haben. Also jetzt gerade halt im Reinigungsbereich, also bei den Reinigungsmitteln wird halt oft, werden diese Full-Body-Sleeves verwendet und das ist halt auch wieder für den Nahinfrarotscanner problematisch, weil dann ist halt die komplette Flasche wird halt von so einem Sleeve bedeckt und dieses Sleeve ist halt oft beispielsweise aus PET, aus einem anderen Material auf jeden Fall, wie halt der Flaschenkörper, sodass dann halt auch wieder hier dieses Zielmaterial, also das Material, was mengenmäßig am meisten vorkommt, halt einfach nicht identifiziert wird, die Verpackung wird falsch sortiert. Und ja, das ist halt auf jeden Fall schlecht, sodass halt hier einfach auch die Empfehlung ist, kleinere Etiketten zu verwenden, nichts Großflächiges, also kleiner 50% sollte hier auf jeden Fall so der Richtwert sein für Unternehmen. Und definitiv bitte auf gar keinen Fall so papierverbunden. Das ist halt auch sehr verwirrend für den Endkonsumenten. Er weiß gar nicht, wohin die Verpackung gehört.
Ja.
Und nur ein Bruchteil kann halt von der Verpackung recycelt werden. Und das ist ja definitiv halt, sollte nicht das Ziel sein.
Aber spannend. Also das hast du jetzt für die Unternehmen zwar gesagt, aber ich als Endnutzer oder Endkonsument konnte auch schon einige Sachen rausziehen. Zum Beispiel, du hattest das erwähnt mit dem 3K. Also ich kenne das auch. Ich trinke zum Beispiel gern Lassi. Und da kenne ich eine Verpackung, da habe ich meine Pappbanderole, dann habe ich oben den Aluminiumdeckel, ja, und so wie ich das bei dir jetzt rausgehört habe, müsste ich ja eigentlich den Deckel komplett lösen, damit ihr am besten das Ganze recyceln könnt.
Ja, genau. Also eigentlich müsstest du alle Komponenten dann halt in die Einzelteile zersetzen. Also ich weiß nicht, aus was für einem Material die Verpackung halt besteht. Das kommt halt immer dann halt auch so ein bisschen drauf an. Aber beispielsweise jetzt bei diesem 3K-Becher ist es ja halt auch so, wenn man so einen Aluminiumdeckel hat, dann reicht halt oft der Aluminiumdeckel halt am Joghurtbecher aus, dass halt der komplette Becher dann halt zum Aluminium geht und dann wird halt letztlich nur das Aluminium recycelt und der ganze Rest halt nicht. Und das ist natürlich sehr schade. Also deswegen sollte der Endkonsument halt schön immer dann halt hier den Aluminiumdeckel halt abziehen. Und ja.
Und was ich auch lange Zeit nicht wusste, dass in den gelben Sack wirklich nur Verpackungen reinkommen. Also was anderes, was mit Kunststoff zu tun hat, das kommt nicht in den gelben Sack, richtig, oder?
Genau, also da gibt es ja wahrscheinlich, die meisten wissen das gar nicht, aber wenn man mal zu Hause auf seine Müll, also beim gelben Sack gehört, auf jeden Fall gehören nur Verpackungen rein, aber viele haben ja halt auch die gelbe Tonne und manchmal ist es halt auch so, dass die gelbe Tonne nicht die gelbe Tonne ist, sondern es ist eine Wertstofftonne und da muss jeder halt einfach mal zu Hause auf seine Tonne schauen und gucken, was da draufsteht, weil dann können halt auch materialgleiche ja, Nicht-Verpackungen dann halt auch da rein, also entsorgt werden. Also beispielsweise dann halt eine Zahnbürste kann man dann halt auch da drin entsorgen. Das ginge halt dann auch.
Wenn wir jetzt die Verpackung recycelt haben, dann haben wir ja Rezyklate. Und hier, wenn die wiederverwendet werden, ist es ja auch immer so eine Frage der Sicherheit. Können da irgendwie Dünste austreten oder was passiert, wenn zum Beispiel Lebensmittel oder auch die Pharmabranche ist ja eine hochsensible Branche mit Medikamenten, die abgefüllt werden. Von daher, wie sicher sind Rezyklate, wenn es dann eben zu solchen sensiblen Branchen kommt?
Ja, sehr sensibel auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass ja vom Gesetz her ist ja aktuell noch nicht möglich ist, dann halt aus einer Verpackung wieder eine Verpackung zu machen, die dann halt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Also da gibt es halt einfach vom Gesetzgeber her noch die Restriktionen. Es ist allerdings halt auch so, dass natürlich, also wir produzieren ja auch unsere eigenen Kunststoffrezyklate aus dem gelben Sack, die Materialien PP und PE, da produzieren wir unsere Recycling-Kunststoffe. Und aktuell ist es halt so, dass die Nachfrage enorm gewachsen ist. Also viele wollen halt auch einfach, oder beziehungsweise Rezyklate werden halt anders wahrgenommen. Jetzt will halt jeder Rezyklate halt haben, um damit quasi auch so ein bisschen zu werben. Also der Markt hat sich halt auf jeden Fall verändert und halt dementsprechend auch die Nachfrage und halt auch die Einsatzmöglichkeiten von Rezyklaten sind halt noch so riesig, sodass wir halt eigentlich halt auch der Meinung sind, okay, dieser Markt muss halt erstmal komplett erschöpft sein. Also deswegen, klar, es kann jetzt aktuell, gibt es halt die Restriktion, dass halt aus einer Verpackung nicht unbedingt wieder eine Verpackung werden muss. Also wir sehen das jetzt auch nicht unbedingt halt als größten Need an. Manche sagen, okay, das ist halt, sonst alles andere ist halt Downcycling. Wir sagen, das ist es halt nicht, sondern es geht halt darum, einfach Rohstoffe einzusparen und so kann man halt, sage ich mal, halt auch der Umwelt was Gutes tun. Es muss nicht unbedingt halt so ein komplett geschlossener Kreislauf sein. Und wir haben auch viele Produkte, die wir halt da jetzt schon in den Markt gebracht haben, die halt auch bekannt sind. Beispielsweise haben wir mit unseren Rezyklaten hier von VD, der Marke, die haben so, da haben wir so eine Fahrradtasche, der Rücken besteht beispielsweise aus unseren Rezyklaten, oder wir haben halt auch so eine Nagellackkappe von Catrice. Das ist halt auch dann aus unseren Rezyklaten. Also da gibt es halt so viele Einsatzmöglichkeiten für Rezyklate und da kann man halt auf jeden Fall sehr gut der Umwelt was Gutes tun mit dem Einsatz.
Klasse. Katharina, wir wären schon am Ende von unserem Podcast und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit und die Einblicke, die du uns in die spannende Branche des Recyclings gegeben hast. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und vielleicht zum Schluss noch, wenn man mehr über das Thema Recycling erfahren möchte und auch über gerade so speziellere Themen vielleicht auch, was das Lizenzieren angeht, wo kann man sich da hinwenden oder wo findet man weiterführende Informationen?
Ja, also erstmal möchte ich mich auch auf jeden Fall bedanken für die Chance, hier heute Teil dieses Podcasts zu sein. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war auch das erste Mal für mich. Und wenn man sich mehr darüber informieren möchte, über das Thema Made for Recycling oder halt auch, wie eine Verpackung recyclingfähig gestaltet sein muss, dann kann man sehr gerne halt auf unsere Webseite gehen. Also von Interzero, da wird man halt dahin geleitet. Oder halt, was auch ganz, ganz interessant ist, weil wir sind auf LinkedIn, haben wir unseren eigenen Kanal Made for Recycling. Da informieren wir unsere Kunden. Wir posten halt auch natürlich Kundencases, aber es ist halt sowohl als auch. Also wir informieren über Verpackungsrecycling, wir unterstützen da Unternehmen mit Informationen. Es ist sehr, sehr breit aufgestellt, also auf jeden Fall sehr spannend, da halt einfach uns zu folgen und dann wird man mit ganz vielen Informationen gefüttert.
Alles klar. Wir packen die beiden Links in die Shownotes, das heißt, wenn Sie, liebe Zuhörer, da mal reinschauen wollen, dürfen Sie das gerne tun. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und teilen Sie ihn mit Freunden oder Bekannten. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.